Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
We belong in the European Union.
Wir gehören in die Europäische Union. Wir sind ein europäisches Land mit einer europäischen Sprache, einer europäischen Geschichte und einem europäischen politischen System. Vor ein paar Tagen haben Sie als Europäisches Parlament die EU aufgefordert, Moldau als EU-Beitrittskandidaten anzuerkennen. Dafür danke ich Ihnen im Namen aller Moldauer.
On behalf of all Moldovans.
Das sagte die Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, am 18. Mai im Europäischen Parlament. Und vor circa einer Woche war es dann soweit. Moldau wurde von der EU als Beitrittskandidat anerkannt. Sie sagte im Europäischen Parlament, sie spreche für alle Moldauer. Doch so ganz stimmt das nicht. 30-40% der Bevölkerung sind Putin-loyal. Und dazu gehört auch die mächtige moldauisch-orthodoxe Kirche. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Dass die Republik Moldau als EU-Beitrittskandidat dennoch anerkannt wurde, ist vor allem ihrer Präsidentin Maia Sandu zu verdanken. Sie fährt einen pro-westlichen Kurs und ist deshalb sowohl bei den Klerikern als auch bei ihren sozialistischen Konkurrenten gleichermaßen verhasst. Unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler war vor kurzem in Moldau und hat ein Land vorgefunden, das zerrissen ist zwischen pro-westlichem und pro-russischem Lager.
Liturgischer Gesang ertönt aus den Lautsprechern rund um die Kathedrale der Geburt des Herrn. Der prächtige hellgelbe Kirchenbau steht im Herzen von Moldaus Hauptstadt Chișinău. Das Gotteshaus ist der Hauptsitz der moldauisch-orthodoxen Kirche. Sie untersteht dem Moskauer Patriarchat. Die Republik Moldau, manche sagen auch Moldawien, ist ein gespaltenes Land. Risse gehen durch die ganze Gesellschaft, also auch durch die Kirche. Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Viele Fragen, die die Gläubigen derzeit bewegen, haben wegen des Krieges deshalb auch mit Politik zu tun.
Hallo.
Hallo.
In der Fernsehsendung Das Wort des Priesters im moldauischen Sender Drochia TV melden sich Anrufer, um live mit einem Geistlichen zu sprechen. Warum der Moskauer Patriarch Kirill, dem auch die moldauische Kirche untersteht, den Krieg rechtfertige, möchte ein Zuschauer wissen. Das, was jetzt stattfinde, so weist der Priester ihn zurecht, sei kein Krieg, sondern der wahre Krieg habe geherrscht, als diese Paraden stattgefunden hätten. Priester Ion Gigoraš spielt an auf Umzüge von Homosexuellen und erklärt, dass diese schlimmer seien als ein Krieg. Der Krieg in der Ukraine habe wegen der gottlosen Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten begonnen. Ion Gigoraš ist einer von mehreren moldauischen Priestern, die die pro-russische Propaganda samt ihrem offenen Anti-Amerikanismus übernehmen.
Wir sehen, dass die Zerstörung der Sowjetunion von den USA verursacht wurde. Als Amerika 8 Jahre lang im Donbass so viel Blut vergossen hat, haben wir das nicht gesehen. Der Krieg ist wegen der Sünde.
Lilia Zacharia, eine junge Journalistin, geht bei dem unabhängigen Internetportal Stop False Falschmeldungen nach. Vor einiger Zeit schon ist sie auf den moldauischen Priester aufmerksam geworden, weit vor der Sendung mit Zuschauerbeteiligung. Wenn der Priester in seiner Dorfkirche in Kurtova spricht, erinnert das eher an politische Reden, denn an Predigten, sagt die Internetjournalistin von Stop False. Und in Moldau gäbe es mehrere solcher Kirchenvertreter.
Während der Pandemie verbreiteten die Priester Verschwörungstheorien wie die über Bill Gates. Und jetzt im Krieg vertreten sie die Kreml-Narrative über die NATO. Nicht alle, aber einige geben das wieder, was auch Patriarch Kirill von sich gibt.
Die russischsprachige Minderheit in Moldau wird auf 30-40% der Bevölkerung geschätzt. Viele schauen ausschließlich russisches und das heißt kremltreues Fernsehen. Viele einheimische Kanäle sind ebenso Putin-loyal, denn die meisten gehören der Sozialistischen Partei, sagt die Medienjournalistin Lilia Sacharia.
Die Kirchen und Priester werden von Politikern eingespannt, unter anderem von Wladimir Plahotniuk, einem Oligarchen, und auch von dem Sozialisten Igor Dodon. Er war Maya Sandus Vorgänger im Präsidentenamt. Plahotniuk und Dodon nutzten die Kirche und ihre Priester in ihren Wahlkämpfen. Die Kirchen sollten Wahlempfehlungen für sie und ihre Parteien aussprechen. Wenn die Priester das taten, bekamen sie Geld von der Sozialistischen Partei bzw. von Bürgermeistern, die der Sozialistischen Partei angehörten. Und sie ließen den Kirchen öffentliche Gelder zukommen.
Der Priester Ioan Gigoraș, der heute wie Patriarch Kirill den Krieg gegen die Ukraine mit der Verteidigung angeblich konservativer Werte rechtfertigt, ist für seine Hassreden gegen liberale Demokraten bekannt. Besonders hat er es auf Maya Sandu abgesehen, die 2016 erstmals bei der moldauischen Präsidentschaftswahl kandidierte. Maya Sandu war noch recht neu in der Politik, trat aber als Bildungsministerin schon vielen auf die Füße, weil sie der Korruption in den Schulen rigoros den Kampf ansagte.
Betrug bei Abiturprüfungen war fast ein Volkssport. Die Leute bezahlten, um gute Noten zu bekommen. Beteiligt an diesem Korruptionsring waren Eltern, Lehrer, Schüler und sogar Leute aus unserem Ministerium. Wir haben das sofort gestoppt, und zwar hart. Das Ergebnis war ein nationales Drama, ein Sturm. Das Parlament wollte mich entlassen. Warum? Ja, weil die Rate der Schüler, die die Abiturprüfungen bestanden haben, von 95 auf 59% sank. Wir wussten, dass das richtig war, denn ohne gute Ausbildung hat ein Land keine Zukunft. Die Resultate müssen erarbeitet, nicht gekauft werden. Andernfalls müssen Schüler daraus schlussfolgern, dass sie schon in der Schule lernen, wie Korruption funktioniert.
Die heutige Präsidentin war sowohl bei Klerikern wie bei ihren sozialistischen Konkurrenten verhasst. Bevor sie in die Regierung eintrat, hatte sie bei der Weltbank gearbeitet. Nach ihrem Management- und Verwaltungsstudium in Moldau und an der Harvard Kennedy School in Washington. Genau an dem Tag Ende Mai, als sie dort vor Absolventen spricht, protestiert vor ihrem Amtssitz in Chișinău eine Menge gegen die Verhaftung ihres Vorgängers Igor Dodon. Dem Ex-Präsidenten droht ein Korruptionsverfahren. Er ist einer von vielen Politikern, die seit Jahren unsauberer Machenschaften verdächtigt werden.
Die Korruption betraf nicht nur das Bildungswesen. Zur gleichen Zeit fand ein Betrug im Bankensektor statt. Er hatte das erstaunliche Ausmaß von 12% des Bruttosozialproduktes und beteiligt waren mehrere Regierungsinstitutionen. Das Land kochte vor Wut.
Eine unverheiratete Frau als Staatsoberhaupt, dazu resolut und pro-westlich eingestellt, überfordert viele, meint Petru Macove, der Vorsitzende der Journalistenassoziation.
Viele Leute sind daran gewöhnt, Russland zu glauben. Und somit sind sie sehr anfällig für diese Propaganda. Außerdem ist Moldau eine sehr patriarchale Gesellschaft. Sehr wenige Menschen stellen Dinge kritisch in Frage. Und sie werden auch jetzt noch kaum dazu angehalten, in den Schulen, Universitäten und Familien.
Anderthalb Stunden braucht man mit dem Auto von der Hauptstadt Chișinău bis nach Gagausien im Süden von Moldau. Eine arme Gegend, wie am Angebot der Straßenhändler in Comrat abzulesen ist. Die Regionalhauptstadt und viele Orte rundherum wirken desolat. Die Gagausier sind ein Turkvolk, das Anfang der 1990er Jahre wie das von Russland besetzte Gebiet Transnistrien um seine Autonomie gerungen und sie im Unterschied zu Transnistrien auch bekommen hat. Gesprochen wird ausnahmslos Russisch. Von der Eigenheit der gagausischen Nationalität ist nichts zu spüren. Das bestätigt auch Alexander Tarnavsky, der Vizeparlamentspräsident, in seinem Abgeordnetenbüro auf der Leninstraße mit dem Lenin-Denkmal davor.
Wir haben 58 Kindergärten, aber in keinem einzigen wird unsere Nationalsprache Gagausisch gesprochen. In allen spricht man ausschließlich Russisch. In 42 von 45 Schulen findet der Unterricht auf Russisch statt. Wir pflegen hier die russische Kultur und Sprache. Die Kinder wachsen mit Puschkin auf. Diese Region gehört vollständig zur russischen Welt.
Über die Russifizierung sind die eigenen Wurzeln des Turkvolkes der Gagausier fast vollständig verloren gegangen. Seit Jahrzehnten siegt bei Wahlen in Gagausien stets die pro-russische Partei der Sozialisten. Auch bei der Präsidentschaftswahl 2021. Während die pro-westliche Kandidatin Maya Sandu im Landesdurchschnitt mit 58% gewann, bekam sie in Gagausien nur 5. 95% hatten dem sozialistischen Kandidaten Igor Dodon ihre Stimme gegeben. Wegen ihrer Moskau-Freundlichkeit gelten die Gagausier vielen in der Republik Moldau als unsichere Kantonisten, die russische Soldaten vielleicht tatsächlich mit Brot und Salz begrüßen würden, anders als die Ukrainer dies taten. Auch der Politologe Michael Sirkeli hält das für möglich.
Entweder sind sie nützliche Idioten oder sie tun das für Geld. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Sie bekommen Geld und glauben wahrscheinlich wirklich daran, dass Moldau an der Seite Russlands stehen sollte.
Michail Sirkeli ist selbst in Gagausien geboren und aufgewachsen, doch anders als die allermeisten in der Region informiert er sich nicht in den russischen Staatsmedien, sondern versucht im Gegenteil, ihnen als Journalist seinen eigenen Internetkanal entgegenzusetzen. Ein mühsames Unterfangen, denn das, was er dort sagt, möchten die wenigsten hören.
Wenn man hier in Gagausien seine Kindheit verbracht hat, wird man bis zu seinem Erwachsenenalter kein einziges Mal erleben, dass sich jemand in den Bildungseinrichtungen, in der Zivilgesellschaft oder der Politik proeuropäisch äußert. Und umgekehrt wird man es nicht erleben, dass jemand mal kritisch auf Russland schaut.
Alexander Tarnawski, der als Vize-Parlamentspräsident schon die dritte Wahlperiode absolviert, gehört zu denen, die sich weder proeuropäisch noch russlandkritisch äußern. Er findet Fragen nach Moskaus Angriffskrieg sichtlich unangenehm.
Ich gebe Ihnen das Interview nicht als Privatperson, sondern als gewählter Politiker. Die Mehrheit der Menschen hier denkt, dass Russland richtig handelt, weil sie die Ukraine tatsächlich von Nationalisten befreit. Wir können das nicht beurteilen, weil wir nicht oft in der Ukraine sind. Ich bin von der Nationalität Ukrainer, aber ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und die Informationen gehen ja weit auseinander. Die einen sagen, dass Russlands Aktion gerechtfertigt ist, die anderen sprechen von einer Aggression.
Von Komrad bis in die ukrainische Hafenstadt Odessa, die seit Wochen von russischen Raketen angegriffen wird, fährt man keine 100 Kilometer. Für den pro-westlichen Politologen Michail Sirkeli ist es ausgemachte Sache, dass Moldau einem russischen Einmarsch nicht entgegentreten würde.
Wir sind militärisch so lange in Sicherheit, solange Putin nicht Odessa besetzt. Sobald Odessa gefallen ist, wird der Weg nach Transnistrien eröffnet und er wird unser Land besetzen. Daran gibt es keinen Zweifel. Entweder er setzt eine Marionettenregierung ein oder aber er schickt seine Truppen als Besatzer. Er spricht nicht eigens über Moldau, weil das viel zu klein ist. Das gehört zum Paket einfach mit dazu.
Wieder zurück in der Hauptstadt bestätigt dort Vizepremier Oleg Serebrjan, dass Moldau von einer Mobilmachung im Moment weit entfernt ist.
Im Moment spricht niemand davon. Die Kriegsangst und Nervosität war Anfang März viel größer als jetzt.
Doch die Sorge, dass die russischsprachige Minderheit der Republik Moldau in den Rücken fallen und eventuell gemeinsame Sache mit den Okkupanten machen könnte, möchte Michail Popschoi nicht übertreiben. Der Vizepräsident des Parlaments relativiert das Sicherheitsrisiko, das von den Russischsprachigen ausgeht.
Vor einigen Monaten forderte die russische Botschaft in Moldau die russischsprachige Minderheit in Moldau auf, von Diskriminierung zu berichten. Die Kommentare fielen alle ähnlich aus. Vielen Dank, aber wir brauchen keinen Schutz, wie die russischsprachigen Ukrainer in Charkiw, Mariupol und so weiter. Wir brauchen keine Rettung. Uns geht es gut in Moldau.
Anders Transnistrien. Der seit 30 Jahren russisch besetzte Landstreifen war stets ein Stachel im Fleisch. Viele Moldauer befürchten, dass Moskau es als Aufmarschgebiet nutzen könnte, ähnlich wie Belarus. Tatsächlich aber vollzieht sich eine erstaunliche, fast unbemerkte Annäherung an Moldau, zu dem Transnistrien völkerrechtlich sowieso noch gehört. Denn Transnistrien ist in Not geraten. Die Grenze zur Ukraine ist seit Kriegsbeginn geschlossen und damit sind lebenswichtige Lieferrouten gekappt. Jetzt hilft Moldau. Nahrungsmittel, Medikamente und Benzin dürfen über moldauisches Territorium in das russlandfreundliche Gebiet gebracht werden, sagt der 33-jährige Popschoy, der der von Maya Sandu gegründeten Partei Aktion und Solidarität angehört.
Now the Transnistrian region of the Republic of Moldova is fully dependent.
Transnistrien ist im Moment vollkommen auf Moldau angewiesen. Über unser Gebiet laufen alle lebenswichtigen Lieferungen. Wir erlauben das. Nicht nur, weil das unsere Staatsbürger sind, sondern auch, weil wir keine weitere Eskalation oder eine humanitäre Krise gebrauchen können. Die Krise bringt es mit sich, dass Transnistrien jetzt mehr mit Moldau verbunden ist als je zuvor.
Auch Moldaus Vizepremierminister für Reintegration, Oleg Serebrian, bestätigt die neue Annäherung.
Seit dem 24. Februar gibt es einen lebhaften Dialog mit Transnistrien. Solche engen Verbindungen wie jetzt gab es noch nie.
Jahrzehntelang haben Auseinandersetzungen das Verhältnis zwischen Moldau und Transnistrien bestimmt, wo nach wie vor 1500 russische Soldaten stationiert sind. Der Krieg im Nachbarland erhöht die Anspannung, aber auch die Vorsicht, denn die Gefahr, hineingezogen zu werden, ist real.
Die Annäherung zwischen Moldau und Transnistrien lässt hoffen, aber die Sorgen vor den russischen Truppen schmälert das nicht, auch wenn die Republik Moldau nun EU-Beitrittskandidat ist. Ein Land, das die Republik Moldau immer unterstützt hat, sowohl bei der Annäherung an die EU als auch in der Transnistrien-Frage, war und ist Rumänien. Moldau und Rumänien unterhalten enge Beziehungen, die durch ihre gemeinsame Sprache, Geschichte, Kultur und Traditionen geprägt sind. Was für Auswirkungen hat der neue Status Moldaus auf die Beziehungen zum Nachbarland? Das möchte ich wissen von Reimer Wagner von der Friedrich Naumann Foundation for Freedom und dort Projektleiter für Rumänien und Moldau. Er ist aus Bukarest zugeschaltet. Hallo, Herr Wagner.
Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich.
Herr Wagner, hat die Entscheidung der Europäischen Union, der Republik Moldau den Status als Beitrittskandidat zu verleihen, die Beziehungen zwischen Rumänien und Moldau vertieft?
Absolut. Die Beziehungen hatten sich ja seit der Wahl von Maia Sandu, der Präsidentin Moldaus, mit Rumänien wesentlich verbessert. Aber jetzt mit diesem neuen Status, glaube ich, wird eine neue Ära der Kooperation eintreten. Ich würde da die moldauische Premierministerin Natalia Gavrilița zitieren, die sagte, vor dem Zweiten Weltkrieg gab es zwischen der Moldau und Rumänien 22 Brücken. Heute gibt es nur noch 6. Aber jetzt will die Moldau diese Brücken weiter ausbauen. Ob das jetzt Infrastrukturprojekte sind, ob das die Kooperation im kulturellen Bereich sind, ob es darum geht, dass man den Gasanschluss an Rumänien schafft oder auch nur aus Rumänien Strom zuliefert, um die Abhängigkeit der Moldau von Russland zu mindern. Alle diese Brücken werden ab nun wahrscheinlich mehr Konsistenz und mehr Substanz erhalten.
Viele Moldauer haben in der Vergangenheit ja ihre rumänischen Wurzeln genutzt, um einen rumänischen und damit auch einen EU-Pass zu bekommen. Wird sich das nun ändern, weil vielleicht die Moldauer jetzt einen Antrieb haben, sich im eigenen Land zu engagieren, um in die EU zu kommen?
Aus meiner Sicht eher nicht. Das ist ein Prozess, der dauert. Und vorläufig haben die Moldauer selber wenig Vertrauen in ihren eigenen Staat. Man soll ja nicht vergessen, dass fast die Hälfte der Bevölkerung jetzt im Ausland arbeitet oder im Ausland lebt. Und das haben sie natürlich über die rumänische Staatsbürgerschaft erreicht. Wahrscheinlich in einigen Jahren, wenn die Moldauer dann selber feststellen, dass der moldauische Pass viel mehr Reisefreiheit und Freizügigkeit leistet, dann wird auch dieses Verfahren, sagen wir mal, ein bisschen zurückgestellt.
Sie haben das schon erwähnt, Rumänien ist EU-Land, weiß also, wie man in die EU reinkommt. Unterstützt Rumänien Moldau dabei, die Kriterien zu erfüllen, um in die EU aufgenommen zu werden? Es sind ja ziemlich hohe Hürden zu überwinden, also institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte und auch Achtung und Schutz von Minderheiten.
Präsident Klaus Iohannis hat ja immer gesagt, noch vor dem Beitrittsstatus, schon seit Jahren, dass Rumänien Moldau auf dem Weg in die EU unterstützen wird. Und dass sich Rumänien als wichtigstes EU-Land in diesem Beitrittsprozess auch sieht und versteht. Das wurde jetzt schon seit einigen Monaten noch substanziell mit Geld gefüllt. Also Rumänien selber, nicht unbedingt der reichste Staat in der EU, hat jetzt ein 100 Millionen Euro Paket für die Moldau bereitgestellt und genau darum geht's, Moldau EU-fit zu bereiten. Wenn wir uns auch die Liste der 11 EU-Berater anschauen, die EU in die Moldau entsandt hat, sind 4 davon Rumänien. Natürlich hat Rumänien viele seiner Hausaufgaben bis heute noch nicht erfüllt, gerade was die Reform des Rechtsstaates angeht, aber aus diesen schwierigen Erfahrungen kann dann die Moldau lernen und vielleicht einige Etappen überspringen und einige, sagen wir, falsche Richtungen, die Rumänien gegangen ist, auch dann vermeiden.
Herr Wagner, wie unterscheiden sich eigentlich die beiden Länder bei der Sicht auf Russlands Krieg gegen die Ukraine? Gibt es Unterschiede? Immerhin haben sowohl Rumänien als auch Moldau 10.000 von ukrainischen Flüchtlingen ja aufgenommen.
Ich glaube, wir können bei Rumänien und bei Moldau von einem russischen Trauma sprechen, das ja nach dem Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Moldau wurde aus dem großen Rumänien, aus dem Königreich entfernt, über den Ribbentrop-Molotow-Pakt, und Rumänien war 5 Jahre lang unter russischer Besatzung. Und über den Ukraine-Krieg sind alle diese Trauma, alle diese Geschichten, alle auch diese, was wir auch heute sehen, was Russland in der Ukraine macht, all diese Geschichten sind wieder hochgekommen, gerade auch in Rumänien. Und ich glaube, beide Länder, aber in Rumänien noch stärker, gibt es eine prägnante antirussische Haltung. In der Moldau ist das etwas verwässerter. Gerade Rumänien hatte schon am Anfang des Krieges eine sehr radikale Haltung. Und bis zum Krieg hat Moldau immer versucht, Russland nicht zu provozieren. Maia Sandu hat immer Russland weggelassen, aber das hat sich mit dem Krieg radikal auch geändert. Zum Beispiel Präsidentin Maia Sandu fordert klar im Transnistrien-Konflikt, dass die russische Armee abziehen soll. Rumänien selber verurteilt den Krieg, spricht von Gräueltaten, und ich glaube, beide Länder sind sich da ziemlich einig, wobei Rumänien, sagen wir, größere Worte werfen kann, weil es ja ein NATO-Land ist und eines der wichtigsten NATO-Länder hier in der Ostflanke.
Wie hat eigentlich Russland auf Moldaus Status eines Beitrittskandidaten zur EU reagiert? Ich las in den Nachrichtenagenturen, dass Russland verbreitet, nun würde ein groß rumänisches Reich entstehen. Was hat es damit auf sich?
Nun, auch wenn der Krieg mit der Ukraine beendet wird, in einer Art, vielleicht einem frozen Konflikt oder einfach über einen Friedensvertrag. Wir sollen nicht vergessen, dass Russland schon seit Jahren gegen Europa auch diese Fake News und eine Nachrichtenpropaganda betreibt. Und eines dieser Narrative, die Russland gegen Rumänien und gegen Moldau entwickelt hat, war immer dieses Narrativ des Großrumäniens. dass Rumänien eigentlich die Moldau einverleiben will und einfach in die NATO aufnehmen will. Und man versuchte dadurch Angst und Panik zu schüren, gegen die EU natürlich, und prorussische Stimmung zu bilden. Das ist eins dieser wichtigsten Narrative. Das wurde jetzt natürlich wieder mit dem EU-Beitritt, mit dem Kandidatenstatus wieder aufgegriffen, aber wir sehen es immer. Aber wenn wir uns jetzt die Umfragewerte und das Stimmungsbild in der Moldau anschauen, 70% der Moldauer glauben an ihren Staat, wollen nicht die Wiedervereinigung. Maia Sandu hat es auch hier auf den Punkt gebracht. Wenn es sich die moldauischen Bürger auch wünschen, alle oder die meisten sich das wünschen werden, dann wird dies passieren. In diesem Moment ist dies absolut nicht der Fall.
Soweit Reimer Wagner von der Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, zuständig für Rumänien und Moldau, über die Beziehung zwischen beiden Ländern und darüber, was der neue Status Moldaus als EU-Beitrittskandidat für Auswirkungen haben könnte. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Wagner.
Herzlichen Dank.
Das war die Weltzeit für heute. Im Podcast morgen geht es in die USA, nach Cleveland, einer Stadt, die wegen fehlender Bäume unter extremer Hitze leidet. Jetzt geht man dort in die Offensive und pflanzt über 10.000 neue Bäume. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.